Aber die Gefühle, die wir ja erlebt haben, die sind nicht weg. Die sind, wir tragen die in unseren Zellen. Und wenn wir dann gut uns selber spüren können wieder, dann gibt das wie Vertrauen, also Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen ist wie Balsam.
Hi, wir sind Julia und Katharina von Confidimus und wir vertrauen. Mit unseren Coachings helfen wir Menschen, emotionales Essen zu erkennen und liebevoll und achtsam aufzulösen. Was uns dabei auffällt, es geht immer um die Wechselwirkung zwischen Vertrauen und Angst. Und genau da möchten wir hinschauen.
Dieser Podcast nimmt dich mit auf eine Reise zu dir selbst. Bist du im Vertrauen oder holt dich die Angst immer wieder ein? Was kannst du tun, um loszulassen, deine Ängste anzunehmen und möglicherweise sogar zu überwinden? Und was ist der Gewinn? Für dich und für deine Familie. Mit der Traumatherapeutin Beate Herrmann spreche ich heute unter anderem über die Resonanzmethode nach Franz Ruppert, über vorgeburtliche Traumen und was uns hilft, Ängste zu überwinden. Schön, dass du zuhörst. Herzlich willkommen, liebe Beate.
Hallo, liebe Katharina. Danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und jetzt gleich zum Start, ja, würde ich dich gerne bitten wollen, dich einmal ja so kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen, was so deinen Werdegang ausmacht und wie du da hingekommen bist, dass du jetzt das tust, was du eben beruflich machst.
Ja, lange Geschichte. Ich versuche es nicht allzu lange zu machen. Ich bin 1965 geboren, in einer Zeit, wo meine Eltern kriegstraumatisiert mich auf die Welt gebracht haben. Und das hat Auswirkungen gehabt auf meine Kindheit. Und mich haben Menschen schon immer interessiert, warum sie so sind, wie sie sind. Und warum viel Gewalt und viel Emotionslosigkeit in meinem Leben so eine große Rolle gespielt hat im Kontakt mit meinem Umfeld. Und ich hatte dann plötzlich die Möglichkeit, an so einem Kriminalistikkurs teilzunehmen. Von einem Kripo-Beamten und der hat mich so fasziniert und da war eine Frau dabei, die hat gesagt, boah, systemische Therapie, das ist eine gute Ausbildung und das könnte man, wenn man Matura hätte, ja gut machen. Jetzt habe ich aber leider kein Matura und komme aus Deutschland und ja, dann habe ich das aber in Deutschland auf der Fachhochschule, habe ich dann diesen Kurs Gesprächstherapie und systemische Fragetechniken und da waren verschiedene Module dabei. Die habe ich dann absolviert. So fing das eigentlich alles an.
Sehr, sehr spannend. Und wie ging es dann genau weiter? Weil ich weiß ja, dass du diverse Ausbildungen gemacht hast. Magst du uns dazu vielleicht noch so einen kurzen Überblick geben?
Ja, gern. Ich habe dann angefangen, eben systemische Therapie mich ausbilden zu lassen. Und in diesen 8 Jahren habe ich immer wieder Selbsterfahrungen machen müssen. Das waren dann so kleine Einzelgespräche oder eben auch Aufstellungen, systemische Aufstellungen. Und da habe ich so das erste Mal mein Familienkonstrukt mal gesehen in einer Aufstellung. Wir haben dann zwischendurch auch so via Bert Hellinger aufgestellt. Das war so überhaupt nicht mein Ding. Aber so die systemische Therapieaufstellung, das war dann so das, wo mir dann relativ viel Wahrheit gebracht hat, wo ich gesehen habe, was eigentlich mit meinem Familiensystem los ist. Also wie furchtbar krank und schwerst traumatisiert meine Mutter ist, warum sie so schwer traumatisiert worden ist, als Kind schon, dann mein Vater, was er so erlebt hat und die Auswirkungen, die das auf mich als Kind hinterlassen hat. Ich habe dann 2 Geschwister noch, also ich bin die Älteste, habe 2 Geschwister und habe dann für meine Geschwister recht viel gesorgt. Wir haben immer 4 Jahre Unterschied. Meine Mutter war viel in der Psychiatrie. Und ich habe vieles überhaupt nicht verstanden, warum sie in dieser Psychiatrie war und warum ich dann so quasi die Mutterrolle übernommen habe, schon mit 8, relativ früh. Und diese vielen Resonanzarbeiten, Aufstellungen, die haben mir meine Wahrheit in meinem Erleben gebracht. Also nicht irgendwas Erfundenes oder Spekulatives, sondern wirklich die Realität. Und weil ich dann die Realität dann mitbekommen habe, ging es mir zuerst ein bisschen schlechter psychisch und nachher ging es mir dann wieder besser. Als ich dann die Abschlussprüfung hatte in der systemischen Therapie, hatte ich dann unter dieser Prüfungssituation relativ viel Stress und dieser Stress hat bei mir meinen Überlebensmechanismus so ein bisschen außer Kraft gesetzt, das weiß ich aber erst jetzt. Ich bin dann voll retraumatisiert geworden durch einen Satz. Und der Satz war, ich lasse dir den Vortritt. Also mein Kommilitone und ich, wir waren die zwei einzigen an dem Tag, um die praktische Prüfung abzulegen. Und er hat zu mir gesagt, ich lasse dir den Vortritt. Und das hat mich total in traumatisierende Zustände gebracht, bis dissoziieren. Also ich weiß vieles nicht mehr von dieser Prüfung, habe sie aber Gott sei Dank bestanden, wie auch immer. Und nachher kam ich dann auch wieder fast zwei Tage nicht mehr zu mir. Also ich lag dann sowieso in so einem komischen, festgefrorenen Zustand in dem Zimmer und mein Kommilitone hat dann gesagt, du hast irgendwas Traumatisches erlebt, such dir einen Traumatherapeuten. Und so bin ich dann mit dem Thema Traumatherapie noch in Kontakt gekommen und somit dann auch zum Franz Rupert.
Darf ich da mal kurz nachhaken? Also dieser Satz, ich lasse dir den Vortritt, erscheint mir aus meiner Perspektive ja als erstmal als sehr unverdächtig. Kannst du so in Worte fassen, was das vielleicht genau war, was da bei dir das ausgelöst hat?
Ich habe ja während meiner systemischen Ausbildung auch schon meine Praxis eröffnet gehabt. Und ich habe immer wieder so Sätze oder Wörter gehabt, wo ich dann ich selber als Therapeutin in komische Gefühlszustände gekommen bin. Was ja überhaupt nicht passieren darf, weil ich als Therapeutin ja für meine Klienten da bin und nicht die für mich. Und ich habe das alles überhaupt gar nicht verstanden. Und dieser Satz, ich lasse dir den Vortritt, ist quasi wie eine Zusammenfassung von diesen einzelnen Wörtern, die ich schon in meiner Praxis als Therapeutin mich schon getriggert, also ich sage dem so, getriggert haben. Und nachdem ich dann die ersten zwei Jahre beim Franz Rupert hospitiert habe und ihm da so überall hinterhergereist bin, wo er da seine Seminare abgehalten hat, um die Methode zu verstehen, was der da eigentlich macht mit diesen Resonanzarbeiten, weil der ein bisschen anders da gearbeitet hat von Anfang an schon wie wir. Beide ja auch unter dem Namen Aufstellungen, aber halt wirklich anders vom Ansatz. Und da war ich in der Stellvertreterposition viel unterwegs als Hospitantin. Und da habe ich mich diesem Thema immer wieder angenähert, indem dass ich Gefühlszustände erlebt habe in diesen Stellvertreterpositionen, die mit diesem Satz, ich lasse dir den Vortritt, was zu tun haben. Vier Jahre später habe ich dann angefangen, die Weiterbildung beim Franz Rupert zu machen. Und in dieser Weiterbildung hatte ich eine Resonanzarbeit und da habe ich diesen Satz genommen. Ich habe mich lange Jahre nicht getraut, diesen Satz zu nehmen. Und ich habe dann diesen Satz genommen, ich lasse dir den Vortritt. Und da kam dann wirklich raus, dass ich eine Drillingsschwangerschaft bin. Meine Mutter war nach einer Hormonbehandlung mit Drillingen schwanger. Und meine beiden Brüder, die da mit im Bauch waren, die wurden umgebracht. Also die sind nicht selber gestorben, sondern eine psychisch kranke Frau hat im besten Fall keine Kinder. Und da hat man dann versucht, die zwei Kinder, die sie im Bauch hatten, dann zu töten. Und die wussten nicht, dass es drei sind. Und der Raphael, so habe ich ihn genannt, ist im dritten Monat gestorben worden und der Martin war knapp 6 Monate alt. Ich erzähle das jetzt recht zusammengefasst, bis ich diese Wahrheit wirklich so für mich klar hatte, da ging das nochmal ungefähr 3 Jahre und ganz, ganz viele Resonanzarbeiten, weil es emotional, wo ich da emotional daran gegangen bin, das ist fast unaushaltbar. Also das ist Panik, das ist Todesangst, das sind Schweißausbrüche und ich musste ja funktionieren. Also ich habe als Arzthelferin gearbeitet, hatte eine eigene oder habe eine eigene systemische Therapiepraxis und dann noch meine Traumaweiterbildung und dann eben meine eigenen Prozesse.
Also das ist ja eine unglaubliche Geschichte schon fast und auch vielen Dank für deine Offenheit und fürs Teilen. Du hast jetzt den Franz Rupert angesprochen. Was würdest du sagen, macht seine Arbeit aus, dass dich das so angesprochen hat? Ne? Weil du bist ja dann da ganz stark eingestiegen und machst das ja jetzt auch schon seit vielen Jahren. Was war so für dich das, was dich ganz besonders begeistert hat, an dem, wie er arbeitet?
Also ein Wort ist Freiheit. Was ich gemerkt habe in den Resonanzrollen, also in den Stellvertreterrollen oder auch wenn ich ein eigenes Anliegen hatte, ist die eigene Freiheit. Ich wähle mein Anliegen selber, ich wähle meine Worte selber, ich muss großartig nichts erklären oder mich rechtfertigen, sondern ich kann das, was mich beschäftigt, entweder zeichnen oder Worte nehmen oder ich kann beides machen. Also es ist so meine Freiheit, wie ich mit meinem Anliegen dann in Resonanz gehe. Das hat mich ganz stark angesprochen, weil er, der Franz Ruppert, praktisch keine Einschränkungen macht. Also es gibt so Spielregeln, dass man keine Gewalt anwenden darf, dass man sich gegenseitig nicht verletzt, dass man keine Sachbeschädigungen macht als Stellvertreter oder auch wenn man selber eine Resonanzarbeit macht. Aber sonst ist man völlig frei. Also auch als Stellvertreter, ich kann mich so bewegen und mich so mitteilen, wie ich das spüre. Und das war für mich, oder ist immer noch, dieses Highlight, dass ich als Mensch so frei sein darf in meinen eigenen Prozessen. Also es geht niemand und sagt, du musst jetzt so und wenn du nicht das machst, dann passiert das und ich habe es dir doch gesagt, du machst so und wieder falsch, sondern alles, wie ich mich bewege in meinem eigenen Prozess, ist richtig. Immer komplett richtig. Und vielleicht ist mir auch schon passiert, habe ich so 2, 3 Resonanzarbeiten nochmal gemacht mit den gleichen Worten, weil ich es einfach beim ersten Mal nicht ganz kapiert habe. Vielleicht auch mehr im Kopf war wie im Gefühl. Aber schlussendlich sortiert sich die Psyche dann so, wie sie sich sortieren kann. Und mir ist ganz stark wichtig, dass die Wahrheit, so wie es ist, wie ich es erlebt habe, für mich ans Tageslicht kommt. Nicht, wie es meine Eltern erlebt haben oder wie es für die Gesellschaft gut ist oder einfach so, wie man sich verhalten muss, sondern als ich das aufgedeckt bekommen habe mit meinen beiden Brüdern, habe ich natürlich mir keine Freunde gemacht in meiner Familie, weil ich habe das ja nachgeforscht, kann das sein? Meine Mutter hat mich zuerst mal ziemlich zusammengestaucht, was mir denn einfallen würde, hat mir aber nach und nach immer wieder Dinge bestätigt. Also sie hat dann wirklich das bestätigt, was sie gar nicht gewusst hat aus den Resonanzarbeiten von meinen Stellvertretern. Also es sind Informationen, die ich erhalte durch die Resonanzarbeit, durch die Selbstbegegnung, die ich nachprüfen kann, nicht muss, aber ich kann. Und es ist faszinierend, dass wenn ich gut bei mir bin, dass es für mich einfach meine Wahrheit dann ist.
Total spannend finde ich das. Wenn wir jetzt mal so zu deiner Arbeit gehen und das, wie du mit den Menschen arbeitest, kannst du sagen, was so die vorrangigen Ängste sind vielleicht, die aktuell die Menschen beschäftigen oder vielleicht einfach verschiedene Ängste, mit denen du es auch regelmäßig zu tun hast in deiner Arbeit mit deinen, wie nennst du sie, Klienten?
Genau. Es hat sich jetzt ein bisschen durch diesen ganzen Corona-Wahnsinn verändert. Die Menschen kommen näher an ihre Traumagefühle, also an ihre emotionalen Verletzungen ran. Und das äußert sich so zwiespaltig. Auf der einen Seite, weil sie an ihre emotionalen Verletzungen rankommen, macht es Angst. Viele brechen die Therapie dann auch ab. Und die anderen, die dann an ihre emotionalen Verletzungen rankommen, an die Erfahrungen, die sie gesammelt haben, die in ihren Zellen, in den Körperzellen feststecken, die fangen jetzt dann an, wirklich auch sich selber endlich mal kennenzulernen und sich zu verstehen. Und die Ängste, die ich sehe, ist jetzt auch mit dieser Maskenpflicht, dass die Menschen kaum Luft bekommen haben, diesen Papier vor der Nase, das hat Panikattacken gemacht, schlaflose Nächte, Schweißausbrüche. Also da kamen ganz viele mit Körpersymptomen und auch diese Angst vor dieser Spritze. Das ist auch sowas, also so Arzt, Krankenhaus, so diese Hierarchen, Formen, da gibt es den Richter, da gibt es den Polizisten, da gibt es den Arzt, der mir sagt, was ich machen muss und was ich machen darf, der Politiker. Alles so große Papas und große Mamas, die machen alle Angst. Und oftmals ist es so, also ich kann fast sagen, so zu 80%, dass meine Klienten dann wirklich in ihrer Kindheit landen. Zum Teil sogar in Bauchsituationen, halt als Kind bist du da gefangen. Du kommst aus dem Mama-Bauch nicht raus ab einem gewissen Monat. Also, und du musst dann quasi wie durchhalten. Und damit die Menschen durchhalten im Bauch, spaltet sich dann oft bei emotionalen Überreaktionen die Psyche. Das heißt, es gibt einen Anteil, der sagt, ey, easy peasy, wir machen das schon, wir reiten diese Welle. Und der andere Anteil, der hat halt wirklich sehr viel Trauma, Ängste, Panikattacken, einfach diese Traumagefühle. Und das wird jetzt oft sichtbar, dass sie dann hin und her schwappen, die Klienten zwischen, es ist alles nicht so schlimm, es ist ja bald vorbei und ich kann nächtelang nicht mehr schlafen, ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Und viele haben Existenzängste. Also wirklich nicht nur den Job verlieren oder das Haus verlieren oder den Partner verlieren, sondern wirklich das Leben verlieren. Und das hat komischerweise viel mit der Geburt zu tun. Also ich habe eine Klientin, die hat eine Resonanzarbeit gemacht, die hat ihr Anliegen ist dann wirklich, ich werde sterben. Und das Ergebnis von dieser Resonanzarbeit aus den Stellvertretern war dann wirklich, dass sie in ihrem Geburtsprozess fast gestorben wäre. Das ist spannend. Sie geht jetzt nachfragen, ihre Mutter lebt noch. Sie geht nachfragen, ob die Mutter sich erinnern kann, wie die Geburt war. Und das ging ihr während der Resonanzarbeit natürlich nicht so toll, aber nachher sehr, sehr viel besser, weil sie einordnen konnte, warum habe ich diese panische Angst zu sterben. Und das ist so, wenn man Emotio mit Ratio zusammenbringt, dann gibt es dann wie so ein Bild. Und wenn das Bild für einen selber passt, dann wird es emotional auch ruhiger.
Könnte man das, also auch so diese aktuelle Zeit und die letzten Jahre, könnte man sagen, dass das bei vielen eine Art Retraumatisierung hervorgerufen hat? Oder ist das falsch ausgedrückt?
Ja, exakt. Du hast genau richtig. Das sind Retraumatisierungen, das heißt, es sind Wiederholungen von Gefühlen, die wir schon kennen. Entweder die eigenen Gefühle, die wir selber erlebt haben, oder die Gefühle, die wir miterlebt haben im Kontakt mit unseren Eltern, mit unserem Umfeld, Lehrern, was alles so um uns rum war, ab dem Moment, wo wir im Bauch schon so aufnahmefähig sind. Weil die Schwangerschaft, unsere Schwangerschaft, ist nicht zu unterschätzen. Wir nehmen mehr wahr, wie das uns lieb ist manchmal.
Du hast ja jetzt auch schon angesprochen, dass du viel mit dieser Resonanzarbeit ja arbeitest nach Franz Ruppert. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen näher erklären, wie diese Art der Resonanzarbeit genau funktioniert, was man da genau macht und wie man letztendlich auch zu den Erkenntnissen kommt?
Also das ist, Resonanzarbeit ist wie eine Gitarre. Also ich bin dann wie eine Gitarre, ein Hohlkörper, und stelle mich dann zur Verfügung, um aufzunehmen, was um mich rum ist. Und die Resonanzarbeit ist so, dass du ein Anliegen brauchst, dein eigenes Anliegen. Das sind entweder drei Wörter oder ein Strich und ein Punkt oder einfach so, wie es aus dir rauskommt. Es ist ganz wichtig, dass es dein Anliegen ist und dass du das auch formulierst. Und dann schreibst du dein Anliegen auf einen Flipchart und dann gibt es so Post-it-Zettel. Da schreibst du die einzelnen Informationseinheiten da drauf. Und dann suchst du dir in einem Seminartag zum Beispiel oder in meinem Gruppenabend, wenn ich Einzelaufstellungen oder Einzelresonanzarbeiten mache, gibt es dann Bodenanker, wo man dann draufsteht. Dann suchst du dir einen Mensch, den du dann fragst. Möchtest du in Resonanz gehen mit ich oder mit Will oder mit Kuchen oder wie auch immer? Und dann können die Stellvertreter selber entscheiden, ob sie das wollen oder nicht. Und wenn sie das wollen, dann gibt es so eine Art wie stille Phase, wo ich mich dann als Stellvertreter einfühle und spüre, was ist da? Friere ich? Will ich weglaufen? Ist mir unwohl? Wird mir schlecht? Also da passiert dann ganz viel und das bringt man dann zum Ausdruck. Und das läuft dann je nachdem ein paar Minuten. Oder vielleicht auch länger, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das kann man nicht voraussehen, wie lang der Prozess dann läuft. Und wichtig ist dann, also meine Arbeit während der und nach der Resonanzarbeit ist, dass ich dann Hypothesen bilde. Also ich sage nicht so und so ist es und guck mal hier und dort, sondern ich mache Annahmen und gebe die dann weiter. Und das mache ich bewusst, weil ich nicht will, dass ich irgendwie manipulier oder irgendwie jemanden was aufdrängen, was eigentlich dann gar nicht so ist.
Jetzt hast du ja jahrelange Erfahrung, auch mit diesem in Resonanz gehen mit etwas. Du hast jetzt gerade gesagt, dass man das auch bei so einem Seminartag machen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass diese Stellvertreter eben auch die Seminarteilnehmer sind. Braucht es denn da irgendwelche Vorkenntnisse? Weil man hat ja doch auch eine gewisse, ich würde jetzt mal sagen, wie Verantwortung. Also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch die eine oder andere Teilnehmerin, der eine oder andere Teilnehmer fast so ein Stück weit Respekt davor hat, da jetzt irgendwie in Resonanz zu gehen und dass da vielleicht auch Ängste sind, was falsch zu machen und demjenigen, der dieses Anliegen hat, wie eine falsche Information zu geben, sage ich jetzt mal so vielleicht etwas einfach ausgedrückt. Bin ich jetzt sehr gespannt, was du dazu denkst.
Ja, das stimmt. Also das werde ich auch sehr viel gefragt, dass, ich erkenne mich da so wieder. Ist das jetzt mein eigenes oder kann ich wirklich Stellvertreter sein oder habe ich das jetzt gut gemacht? Und es spannend ist, dass in einem Seminartag oder Gruppenabend einfach, wenn Menschen sich treffen, ich arbeite gerne mit kleinen Gruppen. Also ich bin kein Freund von so großen Seminaren mit 20, 30 Leuten. Mache ich auch, wenn der Franz in die Schweiz kommt, organisiere ich auch. Aber ich selber, wenn ich Resonanzarbeiten leite, Seminartage oder zweitägige Workshops, dann ich arbeite dann in Kleingruppen. Die Menschen können nichts verkehrt machen, weil wenn sie gut bei sich sind und diese Ansprüche, die Anforderungen von außen gut wegspalten können, dann sind sie wirklich in ihrem eigenen Gefühl. Und es gibt gesunde Anteile, die fühlen dann. Es gibt traumatisierende Anteile, die fühlen auch. Und es gibt den Überlebensanteil, der fühlt nicht. Und der Überlebensanteil ist der Anteil, der dann so sehr im Kopf ist. Also dann reden die dann ganz, ganz viel oder erklären, analysieren. Das sind so die Überlebensanteile, die auch sehr gute Sprüche haben, die einfach da sind, um diese schlimmen Gefühle aushaltbar zu machen. Weil wichtig ist, dass der Prozess in der Resonanzarbeit nicht überfordernd ist. Also nicht, dass die Psyche dann wieder in einen Ausnahmezustand fällt, wo sie eventuell nochmal einen Überlebensanteil braucht. Also wichtig ist wirklich, lieber kleine Schritte zu machen, zu schauen, wie geht's mir, stimmt es für mich, passt es. Wichtig ist auch diese Selbstbegegnung, das eigene sich selber begegnen mit dem Ich. Es geht ja um die eigene Psyche, um die eigene Identität, um Subjektsein. Und oftmals ist es halt so, wenn wir traumatisiert werden, dann hat unser Ich, ich sage es mal salopp, einen Schaden. Entweder versteckt sich das Ich oder es fängt an zu kämpfen oder es rennt weg oder es erstarrt. Es ist so ganz unterschiedlich, wie das Ich dann reagiert. Das Schöne daran ist, wenn ich mir selber wieder begegne, wenn ich einen Anteil von mir dann wieder näher komme, den in den Arm nehmen kann, vielleicht mit ihm weinen kann, ihn verstehe, Klarheit bekomme, was ist mir denn passiert, was ist mir passiert oder dann auch den Unterschied habe, aha, das ist ja gar nicht meins. Dass ich habe mich da irgendwo in irgendwas rein verstrickt, das ist ja gar nicht mein Erleben. Und die Menschen, die sich treffen an einem Seminartag, die haben oftmals wie so einen roten Faden zusammen. Also es ist wirklich witzig, dass man kann nichts verkehrt machen und jeder erkennt sich dann so quasi entweder in der Stellvertreterrolle wieder oder bei dem Anliegen. Was ich auch immer wieder gehört habe, ist so, ach, das wollte ich jetzt auch aufschreiben, ist jetzt gut, machst du das? Ja, also sie finden sich oft mit einem ähnlichen Thema. Immer das individuelle anderes Erleben, aber ja, oftmals wirklich mit dem ähnlichen Thema wie der andere.
Kann man denn mit jedem Thema in diese Seminartage kommen oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen oder gibt es irgendwelche Vorgabe, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, damit sollte man vielleicht eher kommen und mit anderen Themen vielleicht eher nicht oder ist das einfach komplett offen?
Ja, ist komplett offen. Also du kannst kommen mit, ich war einmal Stellvertreter in einem Einzelsetting für ein Haus. Also da kam eine Klientin zu mir und die hat gesagt, sie hat ein Haus und sie weiß jetzt gar nicht ganz genau, was sie machen soll mit diesem Haus. Sie spürt, dieses Haus ist irgendwie krank. Und wir haben dann das in Resonanz gegangen. Also sie hat mich dann genommen als dieses Haus und sie selber blieb sich selber. Und ich habe dann mich eingespürt und habe dann gemerkt, boah, ich habe kalte Füße, ich stehe im Wasser, ich friere, meine Statik ist überhaupt nicht gut, ich habe angefangen zu schwanken. Und wenn ich jetzt aus der Rolle ein bisschen rausgehe in den Kopf, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach du spinnst, das geht ja gar nicht und du kannst ja nicht Haus sein. Also und du kannst jetzt auch nicht anfangen zu frieren. Aber weil ich im Gefühl geblieben bin, wie ich mich wirklich fühle als Resonanzkörper, in ihrem Anliegen, war ich, also wirklich, konnte mich als dieses Haus einfühlen. Schlussendlich haben wir dann gesagt gehabt, okay, es wäre nur eine Idee, einen Statiker kommen zu lassen. in der Realität so, lass mal einen Statiker kommen. Der kam und dieses Haus stand wirklich sehr tief auf dem Grundwasserpegel. Das heißt, dadurch, dass es so Stampfbeton war, haben die unteren Mauern sich so vollgesaugt mit Wasser, mit diesem Grundwasser. Und das hat man nicht gesehen. Und man hat es auch nicht gerochen, weil es nicht angefangen hat zu faulen. Es war wirklich ganz interessant, aber die ganze Statik am Dach oben hat sich so verändert. Und weil ich so quasi das so super beschrieben habe, wusste denn meine Klientin ganz genau, wo sie diesen Statiker überall hinschicken musste, zum Nachprüfen. Und ja, also das ist so spannend. Also man kann wirklich mit allem kommen. Oder was ich auch schon gemacht habe, war mit der Polizei zusammengearbeitet in Vermisstfällen. Also dass wir dann versucht haben, in Resonanz zu gehen mit diesem Kind, wo vermisst war. Und ja, oder halt auch die eigenen Ängste. Oder ich will einen neuen Job. Dann nimmt man die Anstellung, die man jetzt hat, und man nimmt die neue Anstellung und geht mal in Resonanz. Schaut mal, was da so kommt. Wichtig ist immer, dass es nicht beurteilt wird, dass es nicht verurteilt wird. Es wird nicht gesagt, es ist gut, es ist schlecht. Es gibt keine Tipps oder Tricks, sondern es geht wirklich nur darum, um diese Resonanz, was spüre ich? Das ist oftmals sehr schwierig, weil dann der Kopf sich einschaltet und dann will man es ja wissen, man will es erklärt haben. Und oftmals steht dann eben dieses Ratio dann dem Emotio sehr im Weg. Aber wenn man das schafft, in der Emotion zu bleiben, dann kriegt man so viel Klarheit. Das ist schon fast beängstigend.
Also ich finde das ja unglaublich spannend, was du jetzt hier gerade erzählt hast. Ich glaube, wenn ich jetzt persönlich ein paar Jahre zurückgehe, was meinen eigenen Werdegang betrifft, dann hätte ich vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch gesagt, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Da war ich noch sehr kognitiv unterwegs und hätte da wahrscheinlich riesengroße Fragezeichen dran gemacht. Und mittlerweile bin ich total überzeugt davon, dass auch das Unterbewusstsein und das Fühlen und diese Emotionen, dass uns das einfach wahnsinnig viel zeigen kann, wenn wir uns dann auch erlauben, da hinzufühlen. Also von daher finde ich es unglaublich spannend, was du sagst. Und mich würde interessieren, gibt es bei dir selbst auch noch zum Beispiel Ängste, die du auch mit deiner Methode noch auflöst?
Ja, also gekoppelt natürlich jetzt mit dieser Zeit. Ich bin eben 1965 geboren, meine Mutter ist 42 geboren, mitten im Krieg, mein Vater 31 vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, also in Ostpreußen. Und die haben ganz, ganz viele schlimme Sachen erlebt. Und als das jetzt wieder losging mit diesem Corona-Wahnsinn, hat es mich wieder zurückgeworfen. Und meine Worte, die ich gebraucht habe im Alltag, die waren wirklich geprägt von Krieg. Und ich habe dann gemerkt, das sind gar nicht meine Worte. Ich rede, wie wenn das meine Eltern damals sind. Das ist ganz spannend gewesen, wo man mich darauf aufmerksam gemacht hat, mit meiner Wortwahl, wie meine Wortwahl sich so verändert hat. Dann habe ich dann auch eine Resonanzarbeit gemacht, weil ich dann durch diesen Stress, durch diesen furchtbare Angst vor Wiederkrieg, also Retraumatisierung, habe ich einen unglaublich hohen Cholesterinspiegel bekommen. Und dann hat mein Hausarzt gesagt gehabt, also ich kam da an und dann habe ich gesagt, und bin ich gesund? Und mein Hausarzt sagt, nö. Und ich war's, nö. Und dann hat er gesagt, ja, also Sie haben einen furchtbar hohen Cholesterinspiegel. Wenn Sie nicht aufpassen, kann das tödlich sein. Und dann habe ich gedacht, ach du lieber Gott, schon wieder tot. Jawohl, das hatte ich ja erlebt schon im Bauch, diese lebensbedrohende Situation. Und dann habe ich eine Resonanzarbeit gemacht, habe dann ich Cholesterin tot. Habe ich dann genommen, diese drei Wörter. Ich habe eine Intervisionsgruppe, wo ich als Therapeutin selber natürlich an meinen Themen arbeite, mit anderen Therapeuten, und habe dann die drei Wörter dann verteilt an meine Stellvertreterin. Und das war eine sehr, sehr emotionale Resonanzarbeit. Also ich glaube, von diesen 40 Minuten oder 45 Minuten haben wir vielleicht eine Minute mal nicht geweint. Sonst war alles dabei an furchtbaren Gefühlen. Und für mich war nachher klar, dass das Cholesterin ein Anteil ist von mir, den man nicht haben will. Weil einen hohen Cholesterinspiegel will man ja niemand haben. Und mich wollte man als Kind ja auch nicht haben. Man wollte mich im Bauch schon draußen haben. Als ich dann meine Geburt überlebt hatte, hat man mich dann weggegeben, weil meine Mutter dann in die Psychiatrie. Also ich hatte immer dieses Thema unterschwellig mitlaufen, man will mich nicht. Dann eben in der Ehe, eine Scheidung. Also immer dieses wirklich Dauerthema, man will mich nicht. Und mein Cholesterin hat das genau so zum Ausdruck gebracht. Und als ich mich dann nähern wollte, hat das Cholesterin zu mir gesagt, das geht nicht so schnell. Du kannst mich jetzt hier nicht irgendwie in den Arm nehmen und trösten, sondern schau dir das an, was das macht. Also wirklich dieses Thema, man will mich nicht. Und ich habe das Thema mit dem Cholesterin dreimal, bin ich in Resonanz gegangen. Also habe eine Ich-Selbstbegegnung gemacht mit dem Anteil von Cholesterin und es hat sich jedes Mal anders gezeigt. Und dann bin ich wieder zum Arzt. Der hat mir natürlich Tabletten verschrieben, logisch, ich habe die auch gar nicht erst abgeholt. Das Rezept habe ich gleich vernichtet. Und dann haben wir wieder Blut abgenommen und dann habe ich gesagt, und, bin ich jetzt gesund? Und hat er gesagt, ja, die Tabletten wirken. Der Cholesterinwert ist schon sehr, sehr weit runtergegangen. Und dann habe ich ihn halt so zugeblinzt und habe genickt und gesagt, ja, Sie machen halt gute Arbeit. Genau. Also so können auch körperliche Symptome dann plötzlich oder Krankheitssymptome dann plötzlich verschwinden. Und für mich war wichtig mitzunehmen, dass ich mich will. Dass ich mich will, egal wer mich nicht will, aber ich will mich.
Ja, ich finde das unglaublich spannend, weil mir auch einfach in den letzten Jahren so deutlich geworden ist, dass diese körperlichen Symptome, die wir oft entwickeln, so viel mit psychischen Faktoren zu tun haben. Man sieht es ja auch ganz, es gibt ja so Klassiker, ne? So Bauchschmerzen oder so, es liegt einem etwas im Magen und so weiter. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen Bereichen so ist und ich finde das wieder eine wahnsinnig spannende Schilderung mit dem Cholesterin. Wenn jetzt Menschen Ängste haben, Sorgen haben, dann logischerweise kann man dann natürlich eine Resonanzarbeit machen, zum Beispiel zu dir kommen oder es gibt wahrscheinlich auch noch andere Traumatherapeuten und Therapeutinnen, die auch nach deiner Methode bzw. nach der Methode von Franz Ruppert auch arbeiten. Gibt es denn etwas, was man außerhalb von solchen Resonanzarbeiten vielleicht auch in so einem akuten Fall, wenn jetzt irgendwelche Ängste hochkommen, tun kann? Irgendwelche Tipps, die du hast, um ja, wie so eine Intervention zu machen, die einem erstmal helfen könnte.
Also wenn man jetzt zum Beispiel in der Nacht plötzlich Herzrasen bekommt, Herzklopfen, einen trockenen Hals, Kopfschmerzen, Schwindelattacken. Also wenn jemand in der Nacht dann Retrauma-Gefühle entwickelt, dann ist die Kunst wirklich, sich selber zu spüren. Oftmals ist es so, dass der Überlebensanteil dann weglaufen will, oder erstarrt oder in Kampf geht. Oftmals wird man dann aktiv, steht auf, läuft rum, holt sich ein Wasser. Also man lenkt sich ab, man geht weg von sich selber. Und was man machen kann in schlimmen Situationen, man ist sich selber ja so nah. Man lebt 24 Stunden mit sich selber, dass man, wenn es einem so schlecht geht, versucht, bei sich zu bleiben. Bei sich zu bleiben und zu spüren, wie schlecht es mir jetzt gerade geht. Das vielleicht auch die Hand aufs Herz zu legen oder auf den Kopf oder einfach versuchen, bei sich zu bleiben. Das ist das, wo dann auch selber dann beruhigt. Ich habe eine Weiterbildung gemacht beim Joachim Bauer, Professor Joachim Bauer in Freiburg, Neuroimmunologie. Und das habe ich dort schon gelernt, dass wenn wir was erlebt haben, wo in unseren Zellen, in unseren, er sagt Genen, damit konnte ich nicht viel anfangen, aber ich nenne das dann in unseren Körperzellen abgespeichert sind, dann können sich Körperzellen auch verändern. Aufgrund von diesen komischen emotionalen Erleben. Und die können sich aber auch wieder zurückverändern, weil Gene oder Zellen sind ja nicht statisch, die sind ja nicht immer die gleichen. Die können sich aber wieder positiv zurück verändern und das Mittel dafür ist Kontakt. Und zwar der Kontakt mit sich selber über, also der Joachim, der macht sehr viel Yoga, da ist man ja auch sehr im Kontakt mit sich selber. Dann der Hans-Joachim Marz, der macht auch so Meditationstechniken, da ist man dann auch sehr bei sich selber. Und ich mit der IOPT-Methode nach Franz Ruppert, ist das wirklich so die Selbstbegegnung, dass ich mich selber festhalte, im Kontakt bleibe, in diesen schlimmen Gefühlen und dann sich nicht wundern, dass es einem dann ziemlich bald mal besser geht. Weil ich spüre dann, dass ich nicht alleine bin. Ich habe ja mich.
Habe ich das auch richtig verstanden, dass man diese Gefühle quasi spüren darf, dass die da sein dürfen, dass man die erstmal, sag jetzt mal, wertschätzend annimmt und dass sie dann einfach auch viel leichter wieder gehen können, als wenn man die ganze Zeit, ich denke, ganz viele sind ja von der Erziehung so geprägt, dass man Gefühle deckelt, wegdrückt. Nein, du darfst nicht sein, unangenehme Gefühle müssen weg, die dürfen jetzt nicht hier sein und dadurch verschieben wir es ja wie, oder es bricht dann umso stärker nochmal raus. Und wenn man quasi das wahrnimmt, sagt, das darf jetzt hier sein und dann darf es auch wieder gehen, dass dann ja einfach ein viel, im wahrsten Sinne des Wortes, gesünderer Umgang mit diesen Gefühlen auch gefunden und gelebt wird, oder?
Genau. Der Überlebensanteil in uns, der drückt das ja weg. Der sagt, jetzt guck, ist jetzt gleich vorbei oder ist jetzt nicht so schlimm. Das sind so diese Überlebensmechanismen, wo wir haben und wir sind dann konditioniert. Also wir gehen recht schnell ins Wegdrücken. Aber die Gefühle, die wir ja erlebt haben, die sind nicht weg. Wir tragen die in unseren Zellen. Und wenn wir dann gut uns selber spüren können wieder, dann gibt das wie Vertrauen, also Selbstvertrauen. Und dieses Selbstvertrauen ist wie Balsam. Und ich achte, wenn ich mit Klienten arbeite, immer drauf, dass nicht beurteilt oder verurteilt wird. Es braucht für eine Resonanzarbeit, vor allen Dingen in einer Gruppe, braucht es Vertrauen. Sonst macht jemand nicht auf. Also da kann er noch so viel Resonanzarbeiten machen wollen. Wenn Anteile in ihm nicht vertrauen, dann kommen da keine Gefühle. Und darum ist es wichtig für mich und die, wo regelmäßig an sich arbeiten und vielleicht schon ein paar Jahre immer wieder in Seminartagen kommen oder auch jetzt in der Ich-Ausbildung in diesem intensiven Kontakt mit sich selber stehen. Für die ist es ganz wichtig, dass sie wissen, sie werden nicht beurteilt. Sie werden nicht verurteilt, es wird nicht drüber gelacht, es gibt kein Schwarz und kein Weiß, sondern es ist immer alles richtig, was ich dann selber spüre als Klient. Das gibt Sicherheit, es gibt Vertrauen und dann kann sich das ganz, ganz fest ändern. So dieses eigene, ja, das eigene Bild. Also man wird dann auch sanfter. Wenn man bei sich ist, wird man wirklich sanfter.
Was mir da auch gerade noch kommt, ist ja, dass man in diesem Rahmen, jetzt in dieser Resonanzarbeit sozusagen zu den anderen auch wertschätzend und wohlwollend ist, sage ich jetzt mal. Und machst du auch die Erfahrung, oder das wäre jetzt noch eine Frage an dich, dass viele Menschen generell mit anderen wohlwollender sind als mit sich selbst? Na, also dass man manchmal so bei dem anderen sagt, ja, ja, das darf sein und diese Gefühle dürfen sein und so weiter, das ganz gut kann, aber zu sich selber oft so eine Härte eigentlich schon fast hat und von an sich selbst eigene Erwartungen hat, im Sinne von, mir darf das aber irgendwie nicht passieren, dass mich Gefühle, was auch immer, zum Beispiel von Traurigkeit jetzt übermannen.
Ja, und das kommt aus dem raus, dass wir alle geliebt werden wollen. Das ist essentielle von Anfang an. Wir entwickeln uns und wir kommen in dieser Gebärmutter vor der Einnistung an mit Liebe und Leben. Das sind unsere wichtigsten Emotionen, die wir dann als kleines Zellklümpchen schon haben. Und dann ist es ganz, ganz fest wichtig, wie werden wir geliebt? Weil wir lieben und wir wollen leben. Und wenn die Mama das auch will und uns liebt, uns wahrnimmt, uns sieht, sich mit uns beschäftigt, ohne abzulenken mit Handy und Fernsehen und Arbeiten und wer auch immer wichtiger ist, wie jetzt ich als Baby im Bauch, wenn ich das Gefühl bekomme, ich werde geliebt von Mama, ich bin's Größte für die, dann entwickle ich auch gar keine Probleme. Dann habe ich diesen Grundstock in mir, ich bin geliebt. Und wenn ich das aber nicht habe und wenn ich die werdenden Eltern oder auch die Eltern, die ihr Kind schon vorne dran schieben in dem Kinderwagen sehe, dann ist nicht das Kind wichtig, sondern das Handy. Und das ist natürlich nicht ein Gefühl dann oder eine Situation, wo dann die Kinder merken, sie werden geliebt. Und in dieser Lieblosigkeit entwickeln sich dann eben diese Ängste. Und wenn wir wieder zurückkommen in die Aufmerksamkeit zu uns selber, wenn uns das bewusst ist, dass wir viel zu wenig Liebe bekommen haben, viel zu wenig, ohne jetzt der Mama zu sagen, oh, du bist doof, du hast mich zu wenig geliebt, sondern das war halt so, dann können wir dann anfangen, wirklich uns selber dann zu lieben.
So, vielen, vielen Dank. Ich fand das wieder sehr, sehr aufschlussreich. Hat mir total Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wie immer, wenn wir Interviewgäste haben, haben wir ja noch 3 Fragen am Schluss. Ich würde dir jetzt mal die erste stellen. Und zwar heißt die, was war denn in deiner Kindheit deine größte Angst?
Zu sterben. Definitiv.
Wow, ja. Also ich habe es schon fast so ein bisschen antizipieren können von dem, was du vorher im Gespräch schon gesagt hast. Und ja, so wie du das jetzt sagst, das ja, nehme ich dir auch total ab. Und ja, das ist natürlich schon starker Tobak, muss ich sagen. Ja. Die zweite Frage, ich hoffe, das ist okay, jetzt einfach die zweite Frage anzuschließen, wäre: Ein angstfreies Leben wäre für mich, wenn?
Wenn ich geliebt werde. Und zwar von mir selber, als allererstes, wenn ich bei mir bleiben könnte. Ich werde viel zu viel abgelenkt vom Außen und lasse mich auch viel ablenken. Und ja, wenn ich geliebt werde. Wenn ich in ein Restaurant gehe und angelächelt werde und man mir wertschätzend den Stuhl nach hinten zieht und mir ein Amuse-Gueule serviert, oder wenn ich im Bus maskenfrei einsteige, ich in Ruhe gelassen werde, wenn ich an meinem Arbeitsplatz, ich arbeite noch als MPA in der Arztpraxis, dort freundlich begrüßt werde, also so dieses wertschätzende, liebevolle, das wünsche ich mir.
Und die letzte Frage, die ist oft gar nicht so ganz einfach. Mein vertrauensvollster Moment.
Als ich nach der Geburt von meinem Sohn ihn auf dem Bauch hatte. Das war mein vertrauensvollster Moment. Und zwar schon auch in erster Linie mit ihm, aber hauptsächlich mit mir. Das ist so eine unglaublich tolle Erfahrung, kurz nachdem mein Sohn aus mir raus ist, mich mit ihm zu spüren. Das ist einfach nur 100%ig super genial, vertrauensvoll, sicher. Also da gibt es nichts, wo stören würde. Das war mein vertrauensvollster Moment, ihn dann auf dem Bauch zu haben, ja.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr schöne Gespräch.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und dass du dich auch für die Methode interessiert hast, weil eben wenn man mit Trauma Gefühlen arbeitet, ist das nicht immer angenehm. Und auch, ja, es gibt dann auch zum Teil so ein bisschen so ein Mainstream, so ja, bist du jetzt auch traumatisiert oder hast du jetzt was, du hast kein Trauma oder was, du hast auch ein Trauma. Es wird oftmals so ins Lächerliche gezogen und es ist doch schon sehr prägend, so emotionale Verletzungen mit sich rumzuschleppen. Und ja, warst ganz schön mutig, mich hier einzuladen. Vielen Dank.
Ich danke dir. Ich habe wieder ganz viel mitgenommen und die für mich 4 wichtigsten Punkte möchte ich hier nochmal kurz zusammenfassen. Der erste Punkt ist, dass ja, uns Methoden, die das Gefühl ansprechen, die das Spüren ansprechen und die Kognition ausblenden, dass diese Methoden uns fürs ganze Leben weiterhelfen können und dass wir uns das immer wieder bewusst machen sollten, dass wir ja so das Spüren ganz explizit adressieren sollten. Der zweite Punkt für mich ist, dass wir auch Themen wie vorgeburtliche Traumen und natürlich generell auch andere traumatische Erfahrungen ernst nehmen sollten. Und leider ist so meine Wahrnehmung, passiert das gesellschaftlich oft nicht. Und ja, ich würde es sehr schön finden, wenn das einfach mehr Einzug halten würde, so in ja, den normalen gesellschaftlichen Rahmen. Der dritte Punkt für mich ist, dass wir ja auch in akut belasteten Situationen versuchen sollten, im Spüren zu bleiben und nicht in einen Überlebensmodus zu wechseln und dann einfach wieder ganz stark ja, in Flucht oder Starre oder Kampf zu verfallen, sondern einfach bei uns zu bleiben. Und der letzte Punkt ist einer, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, es aber leider nicht ist, nämlich sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass wir alle einfach geliebt werden wollen.